Hallo und herzlich willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute geht es um das neue TTDSG, also das Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz, ziemlich sperriger Titel. Das tritt am 1. Dezember in Kraft. Und ja, worum es bei diesem neuen Gesetz geht, was sich ändert, was das jetzt für Einwilligungen und für unsere heißgeliebten Cookie-Banner bedeutet, darüber sprechen wir heute mit Christine Benedikt. Sie ist Richterin am Verwaltungsgericht in Regensburg. Bis zum letzten Jahr leitete sie den Bereich Internet bei der Bayerischen Datenschutzaufsichtsbehörde und sie ist außerdem Lehrbeauftragte zum Datenschutz an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern und Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Ja, aber bevor wir zu unserem Interviewgast kommen, nochmal in die Runde. Hallo Martin, hallo Agi.
Hallo.
Hallo.
Wie geht's euch? Was habt ihr Spannendes erlebt? Worüber möchtet ihr gerne sprechen?
Ja, ich habe einen sehr spannenden Nachtrag zum Pfand-Epos. Ihr freut euch bestimmt. Es ging ja um die Frage, ob Pfand im Gesamtpreis mit anzugeben ist oder eben nicht. Und das wurde inzwischen überholt durch eine Novellierung der Preisangabenverordnung. Der Gesetzgeber hat sich also drum gekümmert. Der hat die Flaschen weggebracht. Und zwar wird das künftig der Paragraph 7 sein in der Preisangabenverordnung. Dort wird stehen, wer neben dem Gesamtpreis für eine Ware oder Leistung eine rückerstattbare Sicherheit fordert, insbesondere einen Pfandbetrag, hat deren Höhe neben dem Gesamtpreis anzugeben und nicht in diesen einzubeziehen. Jo, das ist also geklärt.
Und ab wann gilt das Ganze?
Die neue Preisangabenverordnung wird entsprechend der Vorgabe der Richtlinie zum 28. Mai 2022 in Kraft treten. Und die derzeit geltende Preisangabenverordnung tritt dann logischerweise zeitgleich außer Kraft.
Ich würde wohl den Mandanten raten, das auch jetzt schon so zu machen, oder? Und sich jetzt auf weitere Streitereien nicht einzulassen.
Absolut.
Gesetzgeber wird tätig, wenn wir das hier in diesem Podcast fordern.
So richtig, richtig. Das wird in Zukunft noch häufiger der Fall sein.
Ja, glaube ich auch.
Ja, und dann bin ich noch über einen presserechtlichen Fall gefunden, der auch wieder etwas Skurriles hat. Geklagt hatte ein Polizist, von dem ein Foto während eines Einsatzes mit einer Maschinenpistole veröffentlicht wurde. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was war das eigentlich für ein Einsatz mit einer Maschinenpistole?
Das fragen wir uns.
Sehr gut, ich hatte schon Angst. Das war ein Einsatz gegen eine aggressive Wildschweinrotte. Und die Polizei musste, nachdem es nicht geglückt war, die Tiere mit Betäubungsfeilen zu betäuben, Maschinenpistolen einsetzen. Ja, und streitgegenständlich war eben ein Foto von dem Kläger, auf dem er gezeigt wurde mit einer Maschinenpistole in der Hand. Es war im Sachverhalt nochmal klargestellt, dass er nicht geschossen hat, aber er hatte sie eben in der Hand. Und dieses Foto, auf dem er zu erkennen war, wurde ohne Einwilligung und unverpixelt auf bild.de verbreitet.
Kurzer Einschub, ich war am Wochenende wandern mit lieben Kollegen und wir haben in der Tat immer Schussgeräusche gehört und zwischendurch hörte es sich auch an wie eine Maschinenpistole. Eigentlich haben wir das ins Reich der Fabel verwiesen, dass es sein kann, dass jemand mit Maschinenpistolen auf Tiere schießt.
Warte, in Hildesheim, was spielt denn in dieser Fall?
Nein, ich sag nicht, wo wir waren, aber man sprach ein bisschen andere Sprache da.
Ja, sehr gut. Genau, und dieses Bild ist dann viral gegangen, wie man ja so schön sagt, und wurde auch in anderen Medien geteilt und war Grundlage einer breiten Berichterstattung. Das Landgericht hat zunächst auch dem Unterlassungsanspruch entsprochen, auch eine Schadensersatzverpflichtung festgestellt und eine Geldentschädigung in Höhe von 10.000 Euro dem Kläger zugesprochen. Gegen dieses Urteil haben dann beide Parteien Berufung eingelegt. Ich glaube, der Kläger begehrte noch mehr Geldentschädigung. Und das Oberlandesgericht hat jetzt wiederum dem Unterlassungsanspruch, also hat den Unterlassungsanspruch bestätigt, aber die Geldentschädigung abgelehnt. Genau, und der Unterlassungsanspruch, und das hat ja auch schon das Landgericht gesagt, fußt eben auf Paragraph 1004, 823 in Verbindung mit dem Persönlichkeitsrecht und dem Paragraphen 22, 23 KUG.
Was sind da die Anspruchsvoraussetzungen bei sowas?
Ja, sehr gute Frage. Nämlich unabhängig von diesem witzigen Aufhänger kann man da ganz schön einmal kurz erklären, wie man eigentlich die Frage von Bildveröffentlichungen prüft. Die richten sich ja grundsätzlich nach dem KUG. Und da gibt es das sogenannte abgestufte Schutzkonzept, hatte ich schon angesprochen, Paragraphen 22, 23. Der Grundsatz ist, Bildnisse einer Person sind grundsätzlich nur möglich, also die Verbreitung mit einer Einwilligung, das ist der Paragraph 22. Und genau, die Veröffentlichung des Bildes einer Person begründet grundsätzlich einen rechtfertigungsbedürftige Situation, weil eben in das Persönlichkeitsrecht eingegriffen wird. Und dann gibt es Ausnahmen und die richten sich nach 23. Es gibt verschiedene, also es gibt genau genommen 4 Ausnahmetatbestände, wann man ein Bildnis ohne Einwilligung verbreiten kann. Und das ist unter anderem, wenn das Bild aus dem Bereich der Zeitgeschichte ist. Was ist also Zeitgeschichte? Man darf den Begriff nicht zu eng verstehen, denn es geht hier generell um das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit. Und das sind eben nicht nur historisch-politische Vorgänge von hoher Bedeutung, sondern auch allgemeine Sachen von gesellschaftlichem Interesse. Genau. Und es geht im Grunde darum, was jeder Mann, jede Frau auf der Straße interessieren könnte. Und das ist eben bei einer Wildschweinjagd der Fall, insbesondere dann, wenn auch Maschinenpistolen verwendet werden. Und deshalb wurde eben das öffentliche Interesse bejaht. Aber gleichzeitig wurde gesagt, okay, grundsätzlich kann man das auch bebildern, wenn man darüber schreibt. Aber man muss jetzt nicht einen Polizisten unverpixelt zeigen, nur weil er diese Maschinenpistole in der Hand hat. Und deswegen hat da eben das Persönlichkeitsrecht überwogen in der Abwägung.
Sprich, man hätte ihn verpixelt zeigen dürfen, aber nicht sozusagen unverpixelt.
Ja, okay. Ja. So viel zu den Wildschweinen. Hast du denn eins gesehen schlussendlich oder nur die
Schüsse? Nee, Gott sei Dank nicht. Da wäre ich ja gleich auf dem Baum gewesen.
Martin, hast du den Schuss gehört?
Nein. den Schuss, mehrere. Irritierend viele, aber vielleicht waren es auch keine Schüsse, auch andere Dinge. Maja, ist dir eine Wildschweinrotte begegnet?
Keine Wildschweinrotte, aber mal wieder der EuGH beziehungsweise der Generalanwalt Sanchez Bordona des EuGH, der hat nämlich in seinen Schlussanträgen in einem Verfahren, was dort gerade stattfindet, gesagt, dass die deutsche Vorratsdatenspeicherung gegen EU-Recht verstößt, was jetzt vielleicht gar nicht so überraschend ist, weil da gab es schon öfter mal Hinweise dahingehend, also er hat eben gesagt, dass die allgemeine und unterschiedslose Protokollierung von Verbindungs- und Standortdaten nur bei einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit erlaubt sein. Und in Deutschland ist es aber derzeit so, dass Telekommunikationsanbieter Verbindungsdaten 10 Wochen lang und Standortinformationen 4 Wochen lang aufbewahren müssen, und zwar ohne Verdacht, und dann auch auf Anordnung hin an Ermittler herausgeben müssen. Das heißt, hier werden einfach Verbindungs- und Standortdaten allgemein protokolliert, was eben dann als Vorratsdatenspeicherung bezeichnet wird. Ja, und diese Vorgaben sind auch in dem jüngst novellierten Telekommunikationsgesetz so enthalten, wobei das derzeit aufgrund von verschiedenen Gerichtsentscheidungen von Verwaltungsgerichten ausgesetzt ist. Und konkret geht es hier eben um eine Klage des oder der Provider SpaceNet und Deutsche Telekom. Die haben nach ersten gerichtlichen Erfolgen in Deutschland, sind die beim Bundesverwaltungsgericht gelandet, und das Bundesverwaltungsgericht hat sich dann 2019 schon an den EuGH gewendet mit einer Frage zur Auslegung der Richtlinie zum Datenschutz in der elektronischen Kommunikation.
Okay, und warum sollen die Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung nicht mit dem EU-Recht vereinbar sein?
Ja, also der Generalanwalt am EuGH hat, wie gesagt, dass es nur bei einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit erlaubt sei, und hat auch gesagt, und das war so ein bisschen auch die Kritik, das hätte der EuGH auch schon in vorherigen Entscheidungen so gesehen. Und in allen anderen Fällen, also dann, wenn die nationale Sicherheit nicht bedroht ist, dürften entsprechende Informationen eben höchstens selektiv, also auch mit einem ganz bestimmten Grund, nur aufbewahrt werden. Ein bisschen anders oder ein bisschen lockerer könnte man das bei der Aufbewahrung von IP-Adressen sehen, aber eben nicht für Verbindungs- und Standortdaten. Ja, und der Generalanwalt hat auch eben ganz klar kritisiert, dass das Bundesverwaltungsgericht die Antworten auf alle seine Fragen bereits in der Rechtsprechung des EuGH hätte finden können oder aus ihr ableiten können. Also
ziemlich deutlich, ne?
Peinlicher,
guck ja mal nach.
Peinlicher Rüffel. Und ja, die Schlussanträge des Generalanwalts sind jetzt nicht bindend, aber es ist natürlich schon davon ausgegangen, eben auch, weil es diese Rechtsprechung schon länger gibt, dass der EuGH dem auch folgen wird. Und dann ist wahrscheinlich im Februar nächsten Jahres mit einem Urteil zu rechnen.
Okay, viel Lärm um nichts. Mal schauen.
Genau.
Ja. Und Martin, was gibt's bei dir Neues? Hast du was Spannendes derzeit?
Ich habe was Spannendes. Naja, wir beraten ja jedenfalls mal ein paar Automobilzulieferer und auch eine Automobilbank. Deshalb sind alle Entscheidungen, die so aus der Automotive-Branche veröffentlicht werden, für uns besonders interessant. Und hier gibt es eine, die ist eigentlich auch so ein bisschen an der Schnittstelle von dem, was wir nachher mit Frau Benedikt besprechen, TMG und TKG, beziehungsweise im Telekommunikations- und Telemediendatenschutz.
Ganz kurz, ich muss immer an TKKG denken. Ich TKG. Weiß, das ist jetzt, weil das ist jetzt noch ein Buchstabe mehr. Das ist ein ganz unjuristischer Einschub. Ja, Verzeihung.
Ich dachte, es war vor deiner Zeit, aber man hat ja alte Kassetten.
Natürlich.
Und es geht aber auch letztlich um eine Art Vorratsdatenspeicherung, wenn man so möchte. Es geht nämlich um eine Entscheidung des OLG Frankfurt, packen wir auch in die Shownotes. Spannend, lang und, sagen wir mal, einleuchtend begründet, ob richtig oder nicht, mag man da auch unterschiedlicher Meinung sein. Und es ging um ein Strafverfahren. Muss schon ein ziemliches Delikt gewesen sein, weil die Staatsanwaltschaft verlangt von der Daimler AG die Herausgabe von Standortdaten eines Autos und nicht derjenige, um den es da eigentlich ging, der Beschuldigte, sondern ein weiterer Zeuge, ein Mittäter möglicherweise soll dieses Auto gefahren haben. Und das Auto war sozusagen mit diesem oder hat diese Smart Car Funktionalität und das Mercedes Me Connect. Und Daimler wollte aber die Standortdaten nicht herausgeben und hat sich damit verteidigt, dass sie kein TK-Dienst seien, für den diese Vorschriften dort in § 100g folgende StPO überhaupt greifen würden. Und zudem haben sie gesagt, sie seien der falsche Adressat, weil sie ja selber dieses Me Connect gar nicht betrieben, sondern irgendeine Tochtergesellschaft.
Und muss Daimler jetzt trotzdem die Standortdaten herausgeben?
Also Antwort ist ja. Daimler war wohl selbst nicht so 100% konsistent, was den eigenen Vortrag zu Anwendbarkeit von TK oder Telemedienrecht angeht. So klingt es jedenfalls in dem Urteil an. Und das Gericht meint, dass das Angebot dieses Mercedes Me Connect ein Telemedium sei, was grundsätzlich unter den Paragraphen 100k StPO falle und deshalb eine Pflicht zur Offenbarung bestehe. Und letztlich meinten sie, könne man dahin stehen lassen, ob das insgesamt als TK-Dienst oder Telemedium anzusehen sei. Jedenfalls seien die Standortdaten unmittelbar in Paragraph 100k erwähnt und ob sie Nutzungsdaten oder Inhaltsdaten sind und wie jetzt die Einzelheiten sind, darauf kommen es nicht an. Die Standortdaten, also wo befindet sich das Fahrzeug, müssten herausgegeben werden.
Okay, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Hat die Staatsanwaltschaft den Bescheid eigentlich an das richtige Unternehmen geschickt von Daimler? Weil da gibt es ja doch einige und es ist ja manchmal nicht so ganz einfach, oder?
Absolut, das war auch genau einer der Punkte, die die Muttergesellschaft vorgebracht hat. Wir haben noch damit gar nichts zu tun. Und während man sich dort mit dem 100k seitenlang auseinandersetzt, ist dieser Punkt in dem Urteil nur ein kleiner Absatz. Es reicht, dass irgendeine Konzerntochter die Telemediendienste erbringe. Und wie jetzt die Aufgabenverflechtung dort im Daimler-Konzern aussieht, müsse die Staatsanwaltschaft nicht aufklären, insbesondere wenn es nicht ganz so eindeutig ist. Jedenfalls besteht eine Einflussmöglichkeit der Daimler AG auf die Töchter und deshalb kann man das auch gegen die Daimler AG richten.
Also kann sich der Mutterkonzern da nicht so einfach aus der...
Genau, würde man ja eigentlich meinen, weil wenn die sagen, sie haben gar keinen Zugriff auf die Daten, also woran ich sofort denken musste, war dieses Thema, was wir nun ständig haben mit der Drittstaatenübermittlung und Standardvertragsklauseln, die wir da schließen wollen und so weiter. Und die Frage, hilft es eigentlich, wenn ein US-Unternehmen, zum Beispiel Microsoft oder Amazon, eine europäische Niederlassung hat, eine europäische Tochtergesellschaft hat? Und hiernach würde man ja sagen, also wenn es ausreicht, die Staatsanwaltschaft ihren Bescheid einfach der Muttergesellschaft schicken kann, dann müsste die eben auch für bei Beibringung dieser Daten, der Standortdaten sorgen, wenn die eigentlich von einer ausländischen Tochter erhoben worden sind. Also umgekehrter Fall natürlich. Und da natürlich auch wieder die Frage, warum beschweren wir uns eigentlich so über die Amerikaner, wenn es doch bei uns eigentlich genauso einfach geht. Gut, immerhin gab es Rechtsschutz Ja, insofern. Fazit für die.
Ist ja jetzt gar nicht so ein unwichtiger ist Faktor. Ist
nicht, ne? Dass es einen richterlichen Beschluss geben muss, vielleicht auch nicht. Gut. Also, Fazit für Verbrecher und Helfershelfer: lieber einen alten Skoda als einen nagelneuen Mercedes fahren. Erbeute sie Geld lieber in andere Dinge als IoT
oder Fahrer.
Stecken. Oder Fahrer, ja. Genau. Oder immer wieder neue Autos wird es ja auch geben. Genau. Wahrscheinlich haben die inzwischen schon andere Wagen. Ja, damit vielleicht zu unserem kleinen Intro und wir kommen dann jetzt zum neuen TTDSG, vielleicht auch TKKG, müssen wir gleich sehen, zu Cookies und zu unserem heutigen Gast, der Christin Benedikt.
Wir begrüßen ganz herzlich unseren heutigen Interviewgast, Frau Christine Benedikt. Sie ist Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg. Und vielleicht einmal noch diesen sperrigen Titel ausgesprochen, das Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz. Können Sie uns zum Eingang dieses Themas etwas zur Genese des Gesetzes sagen? Es gab ja einen relativ langen Anlauf, so wie ich das verstanden habe.
Ja, langer Anlauf ist gut. Also ich finde, das ist genau das Gegenteil passiert. Wir haben ein Gesetz, das wurde, ja zumindest der erste Arbeitsentwurf, im Sommer 2020 geleakt. Und dann ging es ja doch recht rasant, denn wir hatten ja die Wahlen, die vor der Tür standen. Und dementsprechend kurz war ja noch die Legislaturperiode. Das heißt, dieses Gesetz wurde förmlich im Gesetzgebungsverfahren durchgepeitscht, weil es doch ganz schön knapp war. Und ja, aber in der Tat, es hat sehr lange gedauert, bis wir überhaupt hier in diesem Bereich eine Regelung hatten. Ich meine, das lag natürlich ein Stück weit daran, dass der Gesetzgeber in Deutschland immer noch auf die E-Privacy-Verordnung gehofft hat. Denn die sollte ja ursprünglich mit der Grundverordnung gelten. Das ist ja leider nicht so ganz geglückt. Und nun war eben die große Hoffnung, dass dieses riesige Regelwerk in Europa doch noch kommt. Aber darauf warten wir leider immer noch. Umso wichtiger ist, dass der deutsche Gesetzgeber hier jetzt endlich mal nachgelegt hat.
Genau, ja, E-Privacy ist ja das Thema für die, die sich damit nicht so auskennen. Es gibt die, es gab die Datenschutzrichtlinie, die zur Datenschutzgrundverordnung geworden ist. Und genauso gibt es eine E-Privacy-Richtlinie, die sich mit dem Datenschutz in der elektronischen Kommunikation befasst. Und ungefähr 2016 habe ich dem Mandanten gesagt, ob es jetzt wirklich E-Privacy-Verordnung braucht, jetzt was den Cookies zum Beispiel angeht, fand ich gar nicht so eindeutig, weil so die DSGVO hat ja eigentlich ein bisschen weiteren Scope, jedenfalls wenn man sie so auslegt, wie es manche wollten. Das Schlimmste, was aber passieren könne, ist, dass sie kommt und nicht gleichzeitig kommt. Dass es allerdings dann noch 5, 6, 7 Jahre dauert, bis E-Privacy-Verordnung kommt. Ist ja immer noch nicht 100% sicher, dass sie kommt. Konnte man sicher nicht absehen. Gleichwohl, sagen wir mal, dass die Cookies so lange in Deutschland nicht explizit reguliert waren, war ja schon, ein bisschen seltsame Situation, weil aus den englischen und holländischen Seiten, Websites, kannte man schon die Cookie-Banner, bevor die bei uns, sagen wir mal, offiziell im Gesetz standen. Ja, bis da der BGH uns gesagt hat, dass es ja doch im Gesetz schon steht, dass man auch für Cookies eine Einwilligung braucht.
Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen für diejenigen, die jetzt noch nicht quasi sich das ganze Gesetz durchgelesen haben oder auch sonst noch nicht intensiv damit beschäftigt haben. Können Sie vielleicht so ein bisschen skizzieren, was hat sich denn jetzt eigentlich geändert?
Ja, also aus meiner Sicht gibt es zwei große Schwerpunkte in diesem neuen Gesetz. Man ahnt es schon an diesem wahnsinnig langen Titel. Wir haben einerseits im Bereich der Telekommunikation ganz wichtige Neuerungen. Und im Bereich der Telemedien, da hält es sich so mit den Neuerungen in Grenzen. Aber da gibt es eben diese berühmt-berüchtigte Cookie-Regelung, nunmehr im Paragraph 25 TTDSG geregelt. Und das ist in der Tat etwas Neues. Aber vielleicht zurück nochmal zu unserem Telekommunikationsbereich. Das ist vielleicht auch mal eine gute Nachricht, dass wir nicht immer nur neue Pflichten haben mit einem neuen Gesetz, sondern das ist etwas, was schon längst überfällig war. Und zwar wissen wir spätestens seit der Pandemie, wie häufig wir Messenger, E-Mail und vor allem natürlich auch Videokonferenzen nutzen. Diese sogenannten Over-the-Top-Dienste oder internetbasierten Kommunikationsdienste waren bis dato überhaupt nicht geschützt. Also mit überhaupt nicht meine ich, die fielen nicht unter das Fernmeldegeheimnis. Und das ist, finde ich, ein absolutes Desaster, wenn man sich überlegt, es geht ja nicht nur um den Schutz personenbezogener Daten, sondern natürlich auch um geschäftliche Kommunikation, vertrauliche Kommunikation von öffentlichen Stellen. Das fiel alles nicht darunter. Umso wichtiger, dass der Gesetzgeber hier jetzt nachgezogen hat. Das beruht übrigens nicht nur auf dem deutschen Willen, sondern mit diesem TTDSG wurde übrigens noch eine ganz andere Richtlinie umgesetzt, und zwar der Kodex zur elektronischen Kommunikation. Fazit also, es ist mittlerweile völlig egal, ob wir die klassische Telefonie nutzen oder Videokonferenzsysteme verwenden. Das alles fällt unter das Fernmeldegeheimnis. Und jetzt das Wichtige, auch wenn ich das jetzt im Unternehmensbereich nutze oder privat, das spielt keine Rolle. Ich bin jetzt erstmal der Geschützte. Der Anbieter ist derjenige, der verpflichtet ist, all diese neuen Regelungen zu beachten. Ja, und mit Blick auf die Telemedien hat sich in der Tat gar nicht so viel getan. Der Gesetzgeber hat einfach die datenschutzrechtlichen Vorschriften aus dem TMG mit rübergezogen in dieses neue Gesetz. Aber wie gesagt, eine Regelung ist tatsächlich ganz neu, und zwar der Paragraph 25. Also neu für uns, für den Rest Europas nicht so neu, denn wie schon gesagt, diese Regelung beruht auf diesem Artikel 5 Absatz 3 der sogenannten Cookie-Richtlinie und wurde von allen Mitgliedstaaten schon viel, viel früher umgesetzt. Deswegen kennen die sich auch mit den Cookie-Bannern besser aus. Deswegen wissen sie auch, welche Ausnahmen es möglicherweise gibt. Das heißt, wann brauche ich also kein Cookie-Banner, keine Einwilligung der Nutzer. Und nun ja, jetzt müssen wir natürlich in Deutschland das Rad neu erfinden.
So sieht's aus. Alle probieren sich ein bisschen aus, was die Cookie-Banner angeht. Wobei wir ja schon, also wir haben jetzt schon jetzt in der Beratungspraxis natürlich eine gewisse Zunahme an Fragen. Ja, wie machen wir denn das? Und müssen wir nicht doch jetzt endlich mal so und dann doch ein Consent für alle Cookies und so weiter? Das Gesetz führt jetzt, auch wenn es natürlich, wie Sie zu Recht sagen, relativ flott dann letztlich durch das Gesetzgebungsverfahren gegangen ist, fiel ja nicht vom Himmel. Also spätestens seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Planet 49 wussten wir ja, naja, man kann wohl nicht irgendwie seinen kleinen verschämten Hinweis in die Ecke tun, hallo, wir nutzen Cookies, das ist für alle gut, schließen. Jetzt weiterhin betreiben. Insofern, ich halte ja so Online-Marketing-Seminare und habe dann immer Beispiele, und ich habe so von mehreren größeren deutschen Anbietern so ein bisschen die Evolution des Cookie-Banners und wirklich von dem bloßen Hinweis über mit Weitersurfen erklären sie sich einverstanden in der ein oder anderen etwas verbrämteren Form hin zu auf der ersten Ebene und Marketing-Einstellungen auf der zweiten Ebene vornehmen, bis hin jetzt dann eben, wo dann doch die viele dazu übergehen, einen Ja-Nein-Möglichkeit quasi auf der ersten Ebene vorzusehen. Und ich finde es immer wieder, die Diskussionen sind immer gleich, das Ergebnis ist immer unterschiedlich in den Unternehmen. Also keine zwei von den wahrscheinlich 300-400 Cookie-Bannern, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, sind gleich. Das finde ich irgendwie auch interessant, dass das so unterschiedlich ist sozusagen. Wie sehen Sie das, wenn man mal ganz kurz oder ganz schnell und tief einsteigt? Braucht man auf der ersten Ebene bei einem Cookie-Banner die Möglichkeit, Nein zu sagen?
Das ist natürlich die Gretchenfrage schlechthin, um die wir natürlich jetzt lange diskutieren werden. Ich meine, am Ende kann das nur der EuGH entscheiden. Denn wir wissen zwar, wie die Einwilligung nach der Grundverordnung ausgestaltet werden soll. Ich muss sie vorab einholen, sie muss informiert sein und freiwillig. Und, das ist das Interessante, es gibt natürlich noch eine Regelung, die besagt, der Widerruf einer Einwilligung muss genauso leicht sein wie das Erteilen. Aber aus alledem kann ich ganz ehrlich nicht herleiten, dass ich dann auch noch einen expliziten, ganz großen, vielleicht sogar mindestens genauso farbigen, blinkenden Nein-Button benötige. Und darum wird es aber in der Regel gehen. Denn es ist ja ganz klar, gerade digitale Geschäftsmodelle, die sich über Marketing-Tools größtenteils finanzieren, die davon abhängig sind, dass sie überhaupt gesehen werden. Denn es geht ja jetzt nicht nur um ganz interessante Features zur Benutzerfreundlichkeit, sondern die Tools, die ein Webseitenbetreiber oder App-Anbieter verwendet, die dienen ja in der Regel dazu, überhaupt das Geschäftsmodell zu zu realisieren, mitzufinanzieren. Das bedeutet also, mit der Gestaltung des Banners können wir ganz klar auch auf den Umsatz schließen. Hat der Nutzer keine Lust darauf? Findet er die Gestaltung schlecht? Ist das Nein zu sehr hervorgehoben? Hat er also aus seiner Sicht bei diesen wenigen Bruchteilen an Sekunden, denen er da eine Nutzerentscheidung trifft, diese Präferenzen, die er da angibt, da muss man ganz klar sagen, die Gestaltung ist das A und O. Sie entscheidet über die Abbrecherquote und damit am Ende des Tages natürlich über den Umsatz dieses Modells. Also insofern, ich glaube zumindest, dass die Aufsichtsbehörden da deutlich strenger sein werden. Sie werden ein Nein auf der ersten Ebene fordern. Sie werden wahrscheinlich auch fordern, dass man von sogenannten Nudging oder Dark Patterns Abstand hält. Das bedeutet, dass man den Nutzer eben zielgerichtet zu dem gewünschten Ergebnis führt, und zwar eine Einwilligung zu erteilen. Das kann man prima beobachten. Es gibt ja sehr viele Studien, die durchgeführt werden. An welcher Stelle sollte das Nein-Banner sein? An welcher Ja? Mit welchen Farben kann ich den Nutzer da manipulieren?
In die richtige Richtung lenken, sagen wir mal.
Genau. Und ja, das ist dann das A und O. Ich meine aber, dass den Unternehmen durchaus eine Menge Spielraum bleibt. Wichtig ist für mich, dass auf der ersten Ebene klar wird, worum geht es überhaupt? Also warum willige ich ein? Was ist der Zweck dieser Datenverarbeitung, der dahinter steht? Dass der Nutzer darauf hingewiesen wird, dass er ein Opt-out zur Verfügung hat, also die Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Und viel wichtiger finde ich es, auf der zweiten Ebene dem Nutzer dann umfassende Informationen zu liefern zum Anbieter. Was passiert da überhaupt? Aber das kann ich prima zum Beispiel über einen Second Layer oder eben über einen Link auf die weitergehende Datenschutzbestimmung anbieten.
Aber man könnte sich ja auch jetzt die Frage stellen, Sie haben ja selber gesagt, die Einwilligung soll ja informieren und auch für den konkreten Fall sein. Das sagen wir natürlich unseren MandantInnen auch immer. Jetzt klicken wir aber alle ständig irgendwelche Banner weg, sind eigentlich, wenn wir durchs Internet surfen, nur damit beschäftigt. Vielleicht mal so ein bisschen abstrakter gefragt, ist denn, erfüllen diese Cookie-Banner denn dann noch ihren Sinn und Zweck? Also ist die Einwilligung da vielleicht, oder ist das die richtige Form, so wie es derzeit gestaltet ist?
Ja, da bin ich auch sehr skeptisch. Ich glaube, so wie wir es derzeit praktizieren, funktioniert das nicht. Der Nutzer trifft keine echte Entscheidung, sondern er will jetzt einfach nur diesen Dienst nutzen, egal auf welchen Button, auf welches Kreuzchen er da klicken muss. Er will jetzt einfach nur endlich diesen Online-Service haben. Und die Idee der Einwilligung ist doch aber ganz klar eine andere. Ich soll mir einmal überlegen, welche Reichweite, welche Auswirkungen hat meine Entscheidung, meine Willenserklärung? Will ich das oder will ich es nicht? Und zu einem späteren Zeitpunkt, muss ich das vielleicht revidieren, meine Entscheidung? Habe ich darauf jetzt immer noch Lust? Oder kann ich vielleicht diese Einwilligung widerrufen? Das funktioniert meines Erachtens nur mit zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die ist tatsächlich schon in diesem neuen TTDSG angelegt. Die sogenannte Regelung zu PIMS, sogenannte Personal Information Management Services. Der deutsche Gesetzgeber sagt dazu Dienste der Einwilligungsverwaltung. Und das ist wirklich eine sehr interessante Idee, von der ich hoffe, dass sie auch bis nach Europa reicht, denn sie kann tatsächlich diesen Cookie-Terror beenden. Folgendermaßen soll das Ganze ablaufen.
Vielleicht bevor wir zu den PIMS kommen, gerne. Ich finde das ein ganz spannendes Thema, vielleicht bleiben wir noch mal einmal ganz kurz bei den Dark Patterns und bei der Frage First Layer. Ich hatte da jetzt etwas energischer von Ihnen erwartet, sozusagen zu sagen, na klar muss es auf der ersten Ebene sein. Das Hauptargument haben Sie ja, wenn auch etwas versteckt, ja schon gesagt, ne? Nämlich, wenn der Widerruf der Einwilligung genauso leicht sein muss wie die Erteilung, dann spricht doch auch vieles dafür, dass die Nichterteilung der Einwilligung genauso leicht sein muss wie die Erteilung der Einwilligung, dass man es jedenfalls nicht unnötig erschwert. Ich bin dann immer so und sage, wenn ich jemanden vor die Wahl stelle, ja oder nein, muss ich jetzt ihm schon nicht in gleicher Breite, Tiefe und Detailliertheit anbieten, ja oder nein. Aber eine informierte Entscheidung muss natürlich schon möglich sein. Ne? Und wenn ich jetzt so manche Sachen sehe, dass man jetzt die Wahl hat zwischen ja und vielleicht, und wenn ich auf vielleicht klicke, dann öffnen sich irgendwie 600 Partner, die man da einzeln an- und abwählen kann. Da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das dann irgendwann die Einwilligung, die man erteilt, und das ist ja wohl der Gradmesser, wenn ich es richtig verstehe, die Einwilligung, die man erteilt, ist dann halt nicht mehr freiwillig, wenn es so unübersichtlich ist, dass ich sie quasi nicht informiert erteilen kann. Na, das ist doch die Grenze, oder?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt ein extremes Beispiel. Da wäre ich völlig bei Ihnen und würde sagen, das ist einfach zu viel des Guten. Das funktioniert nicht. Da hapert es an der Freiwilligkeit. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in einem Bereich sind, in dem wir vielleicht auch dem Nutzer sagen, so wie er das ja früher kannte, oben ein Kreuz in der rechten Ecke heißt auch nein, ich will nicht, oder ich will jetzt einfach nur dieses Pop-up entfernen. Ich möchte dieses Einwilligungsbanner nicht mehr bedienen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, mit dem Nutzer zu interagieren. Und das Interessante finde ich, ich glaube, wir sollten auch deutlich mehr daran denken, dass wir uns ja von dieser Website-Welt immer mehr in Apps bewegen. Und auch da habe ich natürlich ganz andere Anforderungen. Das nicht nur, was die Bildschirmgröße angeht, sondern ich kann da viel besser in einen Dialog mit dem Nutzer treten. Da kann ich ihn tatsächlich nur einmal fragen. Dann kann die Information vielleicht ein bisschen ausführlicher sein. Ich kann ihn besser navigieren und ich kann vielleicht auch mit anderen Nutzergestiken arbeiten. Es muss ja nicht immer dieser Nein-Button sein. Wir können auch mit vielen Wischtechniken oder mit anderen Nutzerhandlungen vielleicht eine ausdrückliche Erklärung vom Nutzer bekommen. Ich glaube, solche kreativen Lösungen sollten wir vielleicht eher nutzen, auch genauso überlegen, muss das immer auch alles nur in Wort und Schrift sein? Müssen das immer ellenlange Texte in juristischer Sprache sein? Ich glaube, das geht viel leichter, zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen daran orientiert, wie ja auch barrierefreie Websites sein sollten. Mit Icons arbeiten, maschinenlesbare Icons verwenden. Und vor allem, ganz wichtig, Tacheles reden. Ganz einfache, simple Sätze, in denen man klar macht, was man vom Nutzer will. Und ich glaube, dann fühlt er sich ja auch ein bisschen mehr ernst genommen.
Super, ja, absolut richtig. Und aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer sicherlich sehr begrüßenswert. Warum das zum Teil noch nicht passiert, ist meines Erachtens der gleiche Grund, warum auch die Datenschutzinformationen so sperrig sind. Wenn man irgendwie den Eindruck hat, also erstens sind sie ja fast immer von Juristen geschrieben. Ich sage immer von Juristen für Juristen. Ja, weil wer liest sie sonst? Man hat natürlich ein bisschen die Angst, die gesetzlichen Vorgaben an eine transparente Einwilligung und an die Erfüllung sämtlicher Informationspflichten nicht einzuhalten. Und jetzt verweist uns, sagt das ja der 25, die Einwilligung muss nach DSGVO-Standards erfolgen. Macht ja irgendwie Sinn, dass man da jetzt nicht irgendwie mit was ganz Neuem kommt. Aber ja, ich glaube, der Wille, da jetzt was auszuprobieren und mit Icons zu arbeiten und das irgendwie transparenter zu machen und so weiter, wird so ein bisschen konterkariert durch die Notwendigkeit, alles ordentlich und ganz genau zu machen. Und deshalb, glaube ich, nicht zuletzt deshalb schrecken viele zurück. Und dann muss man sicherlich auch noch sagen, fahren die Unternehmen ja gut damit, ne? Mit nicht lesbaren Cookie-Bannern. ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich klicke, wenn ich leicht Nein sagen kann, sage ich Nein. Wenn es kompliziert wird, sagt man halt ja, ja, und löscht die Cookies ab und zu. So ist es ja in der Praxis.
Ja, und vielleicht aber auch, also Sie haben ja selber gesagt, die Datenschutzaufsichtsbehörden, die sehen das ja sehr streng alles und vielleicht steht das ja auch teilweise dann der Möglichkeit entgegen, Sachen ein bisschen kreativer, vielleicht ein bisschen einfacher zu gestalten, einfach weil auch die Angst besteht, dass man dann diesen Transparenzpflichten nicht ganz gerecht wird oder vielleicht Ärger bekommen könnte.
Ja, ich denke, es hat sich einfach über die Zeit so eine schlechte Praxis vielleicht auch etabliert, denn die Grundverordnung fördert ja ganz klar, dass wir vielleicht mit Symbolen arbeiten, dass wir eben nicht nur immer an ellenlangen Texten hängen. Und ich glaube, dass Unternehmen da auch peu à peu umdenken werden. Denn wie schon gesagt, wir haben ja nicht nur den Bereich der Websites, die jetzt mit dem TTDSG auch reguliert werden, sondern ich denke da viel weiter. Ich denke da an smarte Gegenstände zu Hause, Staubsauger, Roboter, Rasenmäher. Die haben kein Display, sondern das muss ich unweigerlich über mein Smartphone mit der App bedienen. Gleiches gilt für Connected Car. Auch das fällt meines Erachtens ganz klar unter dem Paragraph 25 TTDSG. Das ist nun mal so eine Endeinrichtung. Vielleicht 2 Tonnen schwer und hat auch noch Räder, aber im Endeffekt ist das genau das, denn diese Fahrzeuge sind vernetzt, mit dem Internet verbunden und fallen somit in dieses neue Gesetz. Und auch viele andere Geräte, die wir so im täglichen Bedarf haben, die immer smarter werden, Kühlschränke, unsere Wearables, die tragen wir sowieso schon. Und daran zeigt sich, ich glaube, dieser Bereich User Experience heißt nicht nur, wie kriege ich da am schnellsten den Klick, sondern wie kann ich auch möglichst schnell und präzise einen Nutzer informieren.
Absolut, ja, guter Punkt. Eine Sache, die mir dabei einfällt, bei den mit Smartphones gesteuerten, wie auch immer gearteten Endgeräten, wo natürlich auch alle möglichen Informationen drauf gespeichert werden sollen, und nochmal die Verbindung zu den Dark Patterns. Was mir auffällt, was wir wahrscheinlich auch Mandanten raten würden, wenn der Nutzer einmal Nein sagt, man kann ihn ja nochmal fragen bei dem nächsten. Bei WhatsApp zum Beispiel, ist ja immer die Frage Kontaktfreigabe oder nicht. Und es ist wirklich, ich meine, inzwischen kann es der Daumen, aber es ist halt wirklich, ich werde jedes Mal gefragt, möchtest du nicht doch die Kontakte freigeben? Und irgendwann nachts um 3:30, wenn man feststellt, man muss jetzt doch eine WhatsApp loswerden und hat die Person nicht
Warum
im Chat.
Nachts um 2:30?
Ja, also wichtig, weil es dann besonders dringend ist. Dann sagt man halt doch irgendwann ja. Da denke ich halt schon auch manchmal, ob es da nicht eine Freiwilligkeitsgrenze gibt, wenn ich doch 10-mal, 12-mal, 15-mal, 100-mal Nein gesagt habe, ob es dann nicht dann doch irgendwann mal ja ist. Andererseits, wenn es dann mal zum Schwur käme, ja, also unzurechnungsfähig ist man ja hoffentlich nicht um 2:30, nur wenn man da ja gesagt hat. Finde ich halt irgendwie auch eine Unart, aber ja, irgendwie dann schon nachvollziehbar.
Mhm. Ja, auch das sind tolle Fälle, die, finde ich, vor die Gerichte gehören. Man kann dem was abgewinnen, zu sagen, na, ich frage doch, ich informiere den Nutzer und dann, wenn er noch nicht Ja gesagt hat, kann ich ihn doch auch ein nächstes Mal fragen. Aber irgendwann wird es natürlich zu einer belästigenden Abfrage, wenn ich den eigentlichen Service kaum noch bedienen kann, ohne dass ich da jetzt sorgfältig den Nein-Button klicke, aber den auch erstmal suchen muss. Aber kurzum, ich meine, das ist genau vielleicht auch das Defizit im Datenschutzrecht, dass wir einfach mehr Vollzug brauchen, mehr Entscheidungen. Ja. Etwas, was wir aus anderen Rechtsbereichen ja sehr gut kennen. Und dann können wir auch damit arbeiten und Sachverhalte ähnlich bewerten. Das gibt ganz viel Rechtssicherheit. Nicht nur das Gesetz und viele gute Kommentare, sondern eben die Anwendung. Die macht es ja aus.
Die macht es aus. Und da ist aber mein Hauptkritikpunkt daran ist, es ist genauso, wie Sie es eingangs gesagt haben, zu der Frage Nein auf dem First Layer. Am Ende muss es der EuGH entscheiden. Nur der EuGH jetzt wirklich alle Fälle entscheiden? Soll er jetzt, ja, und ich sage dem Mandanten ja immer, wenn jetzt irgendein Verwaltungsgericht, sagen wir mal, außerhalb von Regensburg irgendetwas entscheidet, werdet nicht nervös. Ja, das wird sich ändern. Da wird es andere Entscheidungen geben. Da wird es Zivilgerichte geben, die das anders sehen. Da wird es andere Aufsichtsbehörden geben. Ihr werdet jetzt nicht hektisch, weil irgendein Anwalt irgendein Urteil verblockt hat und jetzt sagt, das wird jetzt alles anders. Aber ja, wenn wir jetzt immer auf den EuGH warten, dann haben wir natürlich sehr, sehr viele EuGH-Entscheidungen in der Pipeline. Also gut, haben wir ja, aber das kann irgendwie auch nicht so das ganz Richtige sein. So,
Vielleicht aber noch einmal kurz für unsere ZuhörerInnen. Der 25, der hat ja schon auch in dem Sinne eine Änderung, der knüpft ja jetzt nicht mehr an personenbezogene Daten konkret an, sondern generell an Informationen und sieht eben jetzt eine Einwilligungspflicht vor. Wie ist das mit den Ausnahmen? Also wenn eine Einwilligung nicht erforderlich ist, ist das wie quasi gleich geblieben? Also wenn ich technisch notwendige Cookies habe, brauche ich keine Einwilligung? Weil auch das beschäftigt, glaube ich, unsere MandantInnen ziemlich, wann sie die nicht einholen müssen.
Ja, also bevor wir uns mal mit den Ausnahmen befassen, was meines Erachtens super wichtig ist, dass man sich bewusst macht, wenn wir so eine Webseite bewerten, wenn wir IoT bewerten, müssen wir zunächst einmal immer in den Paragraph 25 TTDSG schauen. Wenn wir den dann abgearbeitet haben, weil es eben so ein weiter Anwendungsbereich ist. Es geht nicht nur um personenbezogene Daten, es geht auch nicht nur um natürliche Personen, die wir schützen, sondern, wie schon gesagt, es geht um Geschäftsgeheimnisse, anonyme Daten. Geschützt wird nämlich nicht das Datenschutzrecht, sondern die Endeinrichtung. Schutz der Endeinrichtung. Das ist das Ziel des Paragraph 25. Und das ist nun mal etwas anderes als das, was die Grundverordnung will. Deswegen müssen wir das auch sauber trennen. Heißt also, erster Schritt, Paragraph 25, den durchrattern und hoffentlich zu einer Ausnahme kommen. Und dann aber nicht aufhören, sondern weitermachen mit der Datenschutzgrundverordnung. Und dann sind wir wieder bei den bewährten Pflichten. Ich schaue in den Artikel 6, habe ich dann meine Rechtsgrundlage. Dann haben wir da auch ein bisschen mehr Spielraum. Wir haben die Interessenabwägung, die uns über vieles hinweghilft. Und weitergehende Pflichten, wie zum Beispiel die Transparenz.
Wie verhalten sich TTDSG und DSGVO zueinander? Betrachtet man das Tracking mit Hilfe von Cookies, gilt das TTDSG und damit eine Einwilligungsbedürftigkeit für das Setzen oder Auslesen von Cookies nach § 25 des neuen Gesetzes. Hierbei ist nicht entscheidend, ob überhaupt personenbezogene Daten betroffen sind. Die Frage der weiteren Verarbeitung der Daten zum Zwecke des Tracking, also etwa die Zuordnung der Cookie-ID zu einem konkreten Nutzer, richtet sich dann nach der DSGVO. Es braucht also eine Rechtfertigung für die Datenverarbeitung. Dabei kann sich ein Opt-in in das Setzen von Cookies auch auf das Tracking nach DSGVO beziehen. Denkbar ist aber auch, dass das Tracking auf berechtigte Interessen des Website-Betreibers und damit die Datenverarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F DSGVO gestützt wird.
Gut, aber zurück zum Paragraph 25. Ja, der klingt erstmal so furchtbar erschreckend. Einwilligung immer dann, wenn man auf einem Endgerät zugreift oder etwas speichert. Und ja, übrigens nicht nur, wenn es um Tracking-Technologien geht, sondern darunter fällt ja grundsätzlich auch das simple Update. Denn bei Updates werden auch Informationen, und zwar nicht meine, sondern die vom Hersteller meines Gerätes, auf meinem Gerät gespeichert. Gut. Also, man merkt schon, dieses Regelausnahmeprinzip, das muss man sich vielleicht ein bisschen mehr auf der Zunge zergehen lassen. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Struktur des 25, also Grundsatz, wir brauchen eine Einwilligung und dann gibt es zwar aber auch eine Ausnahme, dass das überhaupt nicht bedeutet, dass diese Ausnahmen super selten in der Praxis sind. Ganz im Gegenteil, ich glaube eher, das ist praktisch gesehen der Regelfall, dass wir eben keine Einwilligung vom Nutzer benötigen. Und eine dieser wichtigen Ausnahmen ist diese Formulierung, wir brauchen dann keine Einwilligung, wenn es unbedingt erforderlich ist, um einen vom Nutzer gewünschten Telemediendienst zur Verfügung zu stellen. Und wir haben uns ja schon in der Vergangenheit immer gefragt, was bedeutet das, dieses unbedingt erforderlich? Das klingt ja irgendwie noch strenger als nach der Grundverordnung. Da spricht man ja nur von dem Erforderlichen. Ich meine, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir uns mal den Begriff der Telemedien überhaupt anschauen. Der hat nämlich auch seinen europäischen Ursprung, so wie es jedenfalls der Gesetzgeber sieht. Das sind Dienste der Informationsgesellschaft. Also in der Regel gegen Entgelt erbrachte, über Fernabsatz angebotene Dienstleistungen. Und das finde ich ganz wichtig, denn man muss sich hier jetzt wirklich die Mühe machen und überlegen, was ist eigentlich mein Telemediendienst, den ich dem Nutzer anbiete? Ich meine, das ist auf jeden Fall nicht das ganze Geschäftsmodell, wenn ich das jetzt mal mit Facebook vergleiche. Das wäre zu viel des Guten. Aber es ist auch nicht so granular wie die einzelne Verarbeitungstätigkeit nach der Grundverordnung. Sondern ich muss mich wirklich aus der Nutzerperspektive fragen, warum besucht er mich jetzt? Was will der hier eigentlich auf meiner Webseite? Und dann heißt es eben nicht nur, ich biete ihm eine Webseite, sondern ich muss das schon genauer angeben. Bin ich ein Online-Shop? Bin ich ein Online-Shop, der davon lebt, dass ich dem Nutzer, weil ich 250.000 Artikel in meinem Portfolio habe, dem auch personalisierte Anzeigen anbiete? Der kann sich nicht durch eine Viertelmillion von Artikeln durchklicken, sondern ich kenne den vielleicht. Vielleicht, weil ich solche Tracking-Tools verwende von Facebook und weiß, was mag er auf Instagram, was schaut er sich an auf Facebook. Und dann kann ich daraus eben auch meine Interessen ableiten und weiß, was ich dem Nutzer am besten anbieten kann. Oder bin ich ein Streaming-Dienst und sage, ich habe zahlende Mitglieder, aber ich finanziere mich auch über Werbung. Die muss sich der Nutzer dann aber auch wirklich anhören. Das muss ich genau herausarbeiten. Und dann, glaube ich, kommt man auch zu ganz vernünftigen Ergebnissen. Dann wird man nämlich feststellen, für dieses Angebot, für meinen Telemediendienst, ist eine ganze Menge unbedingt erforderlich. Und was mich jedenfalls nicht überzeugt, so super streng zu sein und zu sagen, dieses unbedingt erforderlich meint technisch erforderlich. Mhm. Weil dann ist, glaube ich, ganz klar, was passiert. Sämtliche Innovationen können wir knicken für 2022, sondern wir gehen zurück in Websites, die so aussehen wie vor 20 Jahren. Das kann es nicht sein. Sondern der Empfängerhorizont ist ja ganz klar. Der Nutzer möchte eingebundene Videos. Der möchte, dass ich da Kontaktformulare, Newsletter habe. Der möchte, dass ich Social-Media-Einbindungen habe. Der will, dass die Webseite gut läuft. Und zwar auf seinem Tablet genauso wie auf seinem Smartphone. Und dafür ist eine ganze Menge unbedingt erforderlich. Nicht im technischen Sinne, ganz eng, sondern eben natürlich auch wirtschaftlich.
Also diese Passage, vielen Mandanten und Leuten, die zweifeln, zum Beispiel Datenschützer auf Mandantenseite, dann immer wieder vorspielen, das ist, sagen wir mal, absolut nachvollziehbar, meine Meinung, aber wohl noch nicht herrschend, ne, würde ich mal sagen. Also es ist schon so, dass wenn man jetzt die Berliner Behörde fragen würde, also da ist unbedingt erforderlich zu lesen als technisch unbedingt erforderlich im Sinne von, anders funktioniert der Dienst, der dort angeboten wird, eben nicht. Ja, da wird man dann sagen, das Standardbeispiel der Warenkorb-Cookie, ja, du musst da nicht fragen, ob der Rechner oder der Server noch wissen darf, wenn du zum Checkout gehst, was du gerade in den Warenkorb getan hast. Das ist dann schon technisch erforderlich. Aber auch wenn man jetzt so in das schaut, was so aus anderen Aufsichtsbehörden, die, wie Sie ja zu Recht sagen, schon ein bisschen mehr Erfahrung haben mit dem Cookie-Opt-in als unsere, sagen, dass die dann schon da bereit sind, jedenfalls, ich sag mal, softes Tracking zu erlauben, wenn es bestimmten Diensten dient, wenn es zum Beispiel der Personalisierung dient, wenn es der Auswahlerkennung dient. Gegenargument halt immer, wenn es so toll ist, das haben wir ja nun in den Diskussionen mit Behörden auch, wenn es so toll ist, dann fragt doch die User. Dann werden die schon Ja sagen. Finde ich halt immer nicht überzeugend, weil wenn man gefragt wird, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dann sagt man dann halt erstmal Nein, weil man nicht so richtig weiß, was sich dahinter verbirgt und den Nutzen schwer verkaufen kann.
Aber ich würde gerne noch einmal diese PIMs ins Spiel bringen, weil ich das auch total spannend finde. Wie würden die sich denn einreihen in diese ganze Cookie-Banner-Thematik? Also was ist da der Vorteil?
PIMs. Einwilligung im Datenschutz müssen informiert und freiwillig sein. Dazu gehören Angaben, zu welchem Zweck die Daten gespeichert und verarbeitet werden, ob sie an Dritte weitergegeben oder wie lange sie gespeichert werden. Dies alles führt dazu, dass Einwilligungserklärungen meist lang und kompliziert sind. Ein Lösungsansatz sind die sogenannten Personal Information Management Systems, kurz PIMS. Mit diesen Datentreuhändern oder Einwilligungsassistenten sollen NutzerInnen mehr Kontrolle über ihre eigenen Daten erhalten und schneller erteilte Einwilligungen widerrufen oder aber vertrauenswürdigen Anbietern die Nutzung der eigenen Daten generell erlauben, ohne wiederholt auf ein Cookie-Banner klicken zu müssen. Derzeit wird im Bundeswirtschaftsministerium ein Gutachten erarbeitet. Ziel ist es, auf Basis des Gutachtens noch im Januar 2022 ein Eckpunktepapier zu den Anforderungen an Datenmanagementdienste vorzustellen. Mögliche Neuerungen in der Verordnung könnten schon Ende nächsten Jahres im Parlament verabschiedet werden.
Ja, also zunächst einmal hat der Gesetzgeber sich das ganz abstrakt gedacht. Der hat sich gedacht, wir wollen nicht, dass diese großen Tech-Giganten jetzt nicht nur auch noch Datenschutz machen, sondern dadurch natürlich einen enormen Wettbewerbsvorteil haben. Das muss man ganz klar sagen. Denn wenn ich mir jetzt so die üblichen Browser anbiete und dann feststelle, dass viele von den Browser-Anbietern auch noch Betriebssysteme anbieten und Kartendienste und Streaming-Portale, dann wird schnell klar, wer hier die Einwilligung bekommt, der ist der große Sieger am Ende des Tages. Die Idee von PIMS ist daher folgende. Wir haben einen neutralen Mittler, eine Art Datentreuhänder, der den Nutzer idealerweise nur einmal fragt. Also er fragt den Nutzer, was möchtest du zulassen? Für welche Zwecke, zum Beispiel Marketing, bist du da bereit, deine Einwilligung zu erteilen? Und dieser Datentreuhänder verwaltet diese Einwilligung. Ich kann sie also auch jederzeit widerrufen. Aber nun das ganz Wichtige. Er spielt das auf der Rückseite weiter an die Unternehmen, die diese Einwilligung benötigen. Das heißt, hat der Nutzer für den Zweck Werbung ganz konkret und informiert gesagt, ja, ich will das, aber frag mich bitte nur einmal, dann gilt diese Einwilligung für alle dahinterliegenden Akteure, die für ihre Zwecke diese Einwilligung benötigen. Das ist eine super Sache, denn wie gesagt, der Schwerpunkt liegt ja ganz klar darauf, wir fragen den Nutzer einmal und dann nimmt er sich auch vielleicht mal eine Minute Zeit und überlegt sich, was er da anklickt und dann ist er auch damit fertig. Und zwar nicht nur für morgen oder übermorgen, sondern für eine längere Zeit, die der Nutzer vielleicht auch selber bestimmen kann. Und wir haben aber genauso auch die Rechtssicherheit für die Unternehmen, denn sie sind zwar nach wie vor nachweispflichtig, dass sie hier eine wirksame Einwilligung eingeholt haben und aufgrund dieser eben verarbeiten, aber dieser Datentreuhänder, der wird von einer Stelle anerkannt. Das heißt, es gibt da eine Art Akkreditierungsverfahren. Dort wird geprüft, ist das überhaupt alles technisch sicher? Denn wer so viele Einwilligungen verwaltet, der ist natürlich auch ein attraktives Angriffsziel. Wie wird das überhaupt technisch bewerkstelligt, dass dann auch wirklich nur die Einwilligung ankommt und der Nutzer, der Nein sagt, deren Daten natürlich nicht verarbeitet werden? Das wird alles geklärt werden und dann ist das für beide Seiten wirklich eine ganz tolle Lösung. Nutzer wird nur einmal gefragt und Unternehmen haben endlich Rechtssicherheit in puncto Gestaltung der Einwilligung.
Ja, das klingt gut. Spannend, wie es da weitergeht. Ich würde mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Also grundsätzlich haben wir zwei unterschiedliche Schutzbereiche beim TD-DSG und bei der DSGVO. Es wird in Zukunft sehr viel um den Paragraph 25 gehen. Dort gibt es auch ein Regelausnahmeprinzip und mich würde jetzt nochmal interessieren, wir haben ganz viel über Cookie-Banner geredet. Gibt es sonst noch Vorschriften, die Sie als relevant oder wichtig erachten? Ich denke da zum Beispiel an den Paragraph 19. Gibt es sonst noch Thematiken im neuen Gesetz, die Sie ja jetzt vielleicht nochmal so langsam zum Ende uns mit auf den Weg geben möchten?
Ja, wie schon gesagt, wir haben ja ansonsten gar nicht so viel Neues. Wir haben viele Vorschriften, die aus dem alten Telemediengesetz rübergezogen wurden und sich dann zum Beispiel in diesen Paragraph 19 fortfolgende einreihen. Auch da hatten wir schon immer die Verpflichtung, möglichst datensparsam Online-Services zu ermöglichen. Wenn es geht, bitte mit Pseudonymen. Wenn es geht, über eine anonyme Bezahlung, wobei ich noch nicht weiß, ob was sich der Gesetzgeber genau dabei gedacht hat. Meines Erachtens ist das doch eher so eine altbackene Vorschrift. Denn egal, wie viele Anonymisierungsservices ich online nutze, wie viele Plugins, Tor-Browser oder was für tolle weitere Möglichkeiten, ich bin nie anonym. Funktioniert auch gar nicht, denn irgendwann müssen ja diese Datenpakete am Ende bei mir ankommen. Und spätestens da brauche ich einen Identifier, damit eben wie auch bei Amazon-Paketen, das ist eben meine Online-Lieferanschrift für Datenpakete und spätestens da wird klar, so ganz anonym funktioniert das nicht. Aber es ist klar, das soll natürlich weiterhin alles sicher funktionieren, aber auch da sehe ich überhaupt nichts Neueres, denn das galt vorher auch schon. Etwas, was vielleicht noch interessant ist, worüber wir uns eher in absehbarer Zukunft Gedanken machen müssen, es gibt eine Regelung zum digitalen Erbe, das finde ich auch gut und wichtig, denn wir sehen immer mehr, unser Leben spielt sich in so vielen Bereichen digital ab. Von Versicherungen, Banken, Einkaufen, Sport, Social Media. Und in all diesen Bereichen kommunizieren wir miteinander. Und der Gesetzgeber hat hier klargestellt, dass das Fernmeldegeheimnis dem grundsätzlich nicht entgegensteht. Wenn hier jetzt Erben für die bestimmte Verwaltung zum Beispiel des Erbes hier Zugriff nehmen müssen, das steht ihm jetzt erstmal nicht entgegen, das ist gut, aber das ist jetzt, finde ich, eher eine Klarstellung. Wir hatten zwar eine große, wichtige BGH-Entscheidung dazu, in einem Fall von Facebook, aber hier hat der Gesetzgeber nochmal für Klarheit geschaffen und von daher, glaube ich, beschränkt sich das wirklich auf diese große Vorschrift des Paragraph 25. Das andere, den Bereich der Telekommunikation, den habe ich schon erläutert, das haben wir wirklich mal gute Nachrichten, weil eben zukünftig wir alle geschützt werden. Egal, ob wir Teams, Zoom oder sonstige Videokonferenzsysteme verwenden, ob dienstlich oder privat, wir sind jetzt erstmal die Geschützten und das war auch echt überfällig.
Prima, Frau Benedikt. Herzlichen Dank, dass wir alle die Geschützten sind. Sicherlich ein gutes Stichwort. Soll ja bei den Telemedien letztlich auch gelten. Es geht ja bei der Einwilligungspflicht letztlich auch darum, den Nutzerinnen und Nutzern die Hoheit zu geben darüber, welchen Schutz sie denn überhaupt wollen. Und dann wird sicherlich noch ein bisschen Arbeit zu verrichten sein, um den Usern zu erklären, was sie denn wollen sollten und denen auch wirklich transparent zu erklären und dann auch eine transparente Einwilligung gegebenenfalls zu ermöglichen. Unsere Liste möglicher Fragen und Reservefragen ist noch lang, aber wir hatten ja gesagt, wir müssen es ein bisschen kurz und knackig halten. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Vielen Dank Ihnen jedenfalls. Wenn nicht, liegt es nicht an Ihnen, das ist mal klar. Vielen Dank für die klaren Worte. Ja, und bis bald mal wieder hoffentlich.
Vielen Dank fürs tolles Reden.
Ja. Alles Gute, bis bald.
Das war Folge 21 unseres Podcasts Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Herting FM könnt ihr auf allen Podcast-Playern hören. Schickt uns gerne Feedback, Fragen, Themenanregungen an podcast@herting.de. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben ja immer wunderbare Themen in einer Webinarreihe. Die könnt ihr jetzt auf unserem YouTube-Kanal nachhören. Und ansonsten gibt es alle Links in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Sehr schön. Thank you.